Hallo und herzlich willkommen bei der 34. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo ihr Zuhörenden.
Halli, hallo. Ja, Tim, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, Seid. Wie geht's denn dir? Du warst jetzt einige Zeit off-board sozusagen, also gegroundet würden wir es beim Fliegen nennen. Wie ist dein aktueller Status?
Ja, tatsächlich ist mein Grounding bald vorbei. Es ist jetzt Ende Januar, wenn wir aufnehmen. Ab Anfang Februar werde ich wieder arbeiten. Ich werde quasi nochmal zur Final Inspection geschickt. Muss nochmal zu meinem Fliegerarzt, der guckt sich das nochmal alles an, was bei mir war. Und ich darf dann wieder arbeiten. Und dann habe ich einen komplett busyen Monat vor mir. Ich werde meine Lizenz erhalten müssen. Also das muss ich ja sowieso. Aber ich werde dafür relativ viele Stunden noch in einem relativ kurzen Zeitraum abarbeiten müssen, weil ich halt jetzt leider durch die Krankheit ausgefallen war. Genau, aber ich bin frohen Mutes und zuversichtlich, dass ich dann quasi wieder ab nächster Woche arbeiten darf.
Das ist sehr schön. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder auf dem Funk, was mich sehr freuen würde.
Ja, genau. Du hast selten so gute Chancen wie jetzt kommenden Monat und im März, weil ich selten so oft und so viel arbeiten werde wie in dem Monat. Aktuell arbeitest du auch wieder mehr im Flugzeug, oder? Ich habe das Gefühl, du fliegst momentan viel mehr. Ist das Zufall?
Ja, ich hatte ein bisschen Urlaub zwischendurch, aber ich fliege doch relativ viel, ja, tatsächlich. Vielleicht auch mehr durch deine Sektoren, wo du ja leider nicht bist. Und komm ganz gut runter. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, was ich erzählen kann, was ich erlebt habe in den letzten Wochen und Monaten. Und habe jetzt im Februar allerdings ein bisschen weniger fliegen, weil ich da meinen Simulator Jahres- oder Halbjahresereignis habe. Wir haben ja immer zwei Tage, alle halbes Jahr, wo wir auf dem einen Tag geprüft, gecheckt werden und im anderen Tag dann mehr so Training im Fokus haben. Dann habe ich noch Emergency-Training, also das Ganze, was wir mit den Kabinenkollegen zusammen machen, in der Attrappe, wo es wie Notausrüstung geht, Evakuierung und so weiter. Das habe ich auch noch, nimmt auch nochmal einen Tag in Anspruch. Und der Februar ist ja sowieso ein kurzer Monat und da komme ich dann gar nicht so viel zum Fliegen.
Und diese Simulationsgeschichte, die hast du dann, das, was du gerade erzählt hast, zwei Tage, in dieser Form auch jedes halbe Jahr? Also du hast quasi im Simulator zwei Checks pro Jahr und zwei Übungstage pro Jahr?
Genau, also insgesamt vier Simulator-Tage im Jahr. Früher waren die mal übers Jahr verteilt. Da war das unterteilt in Check und Refresher nannte sich das. Also ein Tag war ganz klar der Check-Fokus und der andere Tag, der dann irgendwann anders war, war ganz klar auf Übungsfokus. Und jetzt ist das Ganze ein sogenanntes EBT-Modul, nennt sich das Evidence-Based Training. Dafür steht EBT, also Training basierend auf Evidenzen, also aus Erfahrungen aus dem Flugbetrieb, aber auch aus Beobachtungen der Trainees. Und deswegen ist es meiner Meinung nach richtig gutes Konzept, nämlich zwei Tage gemeinsam in den Simulator zu gehen mit der gleichen Crew, die vorne sitzt, also Kapitän und Co-Pilot und dem gleichen Ausbilder, der sich dann über zwei Tage lang ein Bild machen kann. Und der Überprüfungsteil, also der Checkteil, ist nur noch die erste Hälfte vom ersten Tag und ab danach wird dann trainiert. Es ist relativ standardisiert, die Themen sind auch vorgegeben. Ich würde vorschlagen, da erzähle ich dann beim nächsten Mal ein bisschen drüber, wenn ich es dann auch tatsächlich gemacht habe.
Ja, das ist eine gute Idee. Was muss man eigentlich machen, um Ausbilder und Checker-Pilot zu werden? Ist das kompliziert oder ist das Senioritätsabfolge?
Um Ausbilder oder Checker zu werden, was im Prinzip das Gleiche ist, also die ausbilden, haben in der Regel auch eine Check-Lizenz sozusagen, muss man sich bewerben und dann ein Auswahlverfahren durchlaufen und dann gibt es am Ende hoffentlich den Daumen nach oben und dann wird man weitergebildet zum Ausbilder und zum Checker, wie die früher ist, also zum Prüfer.
Und das bedeutet im Grunde, wenn es nicht nach Seniorität vergeben wird, du könntest vier Jahre Linie fliegen und könntest dich darauf bewerben. Und wenn du das gut machst und dich gut anstellst, bist du der jüngste Ausbilder, den die Firma bislang hatte?
Es ist nicht vom Alter oder von der Seniorität abhängig, genau. Du kannst, wenn du frisch Kapitän geworden bist, kannst du dich bewerben und melden. Du kannst aber auch zu einem späteren Zeitpunkt sagen, ich möchte mich bewerben.
Ah, eine Voraussetzung ist Kapitän. Also du musst links sitzen dürfen, um das machen zu dürfen.
Es kommt darauf an, was du machen möchtest. Also wirklich überprüfen dürfen nur die Kapitäne als Ausbilder. Aber wir haben auch Co-Piloten, die sind auch Ausbilder und die machen zum Beispiel Simulator-Trainings. Die sitzen zwar nicht im richtigen Flugzeug und nehmen keine Checks ab, aber die trainieren trotzdem im Simulator neue Kollegen.
Ah, okay, bei uns ist das ja alles in der Firma tatsächlich getrennt. Es gibt den OJTI, das ist das, was bei uns der Ausbilder ist. Und der kann quasi, der Titel OJTI steht für On-the-Job-Instructor, also der kann quasi im echten Verkehr dann ausbilden. Und da kann aber auch tatsächlich im Simulator sowohl an die Realität, also an echt Lufträume angelehnte Simulationsruns und Umgebungen ausbilden, aber auch komplett künstlich erfundene. Dafür braucht man das. Und dann später kann man bei uns den Assessor erwerben. Und der Assessor, der ist quasi sowohl dafür da, um Prüfungen abzunehmen, also den Checker. Das ist bei uns, darf das der Ausbilder tatsächlich noch nicht. Und dann, um auch quasi Kollegen zu beobachten, also der Beobachter. Das ist bei euch auch nochmal eine Zusatzqualifikation oben drüber, oder? Wenn man ein Checkpilot ist. Oder ist, wie nennt sich das genau?
Ah, das ist relativ kompliziert. Da gibt es verschiedene Abstufungen, die dann mit Buchstaben unterteilt sind. Und je nachdem, was du dann bist, und da kommt es dann schon noch auf die Erfahrung drauf an, darfst du verschiedene Sachen machen. Also im Sinne von, welche Checks darfst du abnehmen, welchen Ausbildungsteil darfst du mit neuen Trainees machen. Also die ganz frischen Trainees sollen natürlich mit sehr erfahrenen Ausbildern fliegen im echten Flugzeug. Und deswegen ist das senioritätsmäßig beziehungsweise erfahrungsmäßig dann gestaffelt.
Ja, und dann gibt es ja auch so wahnsinnig tolle Konstellationen, wie bei dem Qantas 3-2 Flight, bei dem A380, der einen Uncontained Engine Failure hatte, wo ja nicht nur der Kapitän und der Co-Pilot im Cockpit waren, sondern auch noch ein dritter Relief Pilot. Aber es war auch noch ein Checker da, der den, also ich würde das jetzt in meiner Sprache als Beobachter, ist das der richtige Ausdruck für einen Pilot, der einen anderen Piloten beobachtet? Ist das ein Checker? Wie heißt das?
Das kommt darauf an, wie das Trainingskonzept und das Ausbildungs- und Überprüfungskonzept bei der Qantas aussieht. Das ist auch wieder von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich.
Jedenfalls ist ja auch egal, wie deren Konstellation war. Es waren 5 Piloten im Cockpit,
ja.
Was witzig war. Und tatsächlich hat es auch bei diesem Zwischenfall sehr viel gebracht. Aber witzig, dass es eine Dynamik geben kann, wo 5 Personen im Cockpit sind und einer checkt den einen und der andere checkt den und dann gibt es einen Checker vom Checker.
Ja. Genau, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil die Checker müssen ja auch regelmäßig überprüft werden und überprüfen sich dann am Ende ein Stück weit gegenseitig. Aber umso wichtiger ist es, dass trotzdem das Niveau hochgehalten wird.
Apropos viel geflogen, also ich habe ja gerade behauptet, du seist im Januar viel geflogen, es kam mir zumindest so vor. Ich habe tatsächlich 2 Fragen zu deinen Umläufen, Tim. Und zwar, einmal habe ich dich gesehen, da bist du, glaube ich, nach Krakau geflogen und wieder zurück von Krakau.
Ja.
Und als du dann in, du bist, hattest ein Layover in Krakau und bist am nächsten Tag zurückgeflogen von Krakau und bist gelandet in Deutschland. Und dann hattest du eine Pause von, ich gucke gerade nach, 6 Stunden 30. Erstens, warum hattest du so eine lange Pause? Zweitens, was machst du in so einer langen Pause zwischen 2 Flügen? Also tatsächlich ist das ja quasi ein Layover, oder? Oder ist der Begriff falsch?
Nein, ich würde es jetzt nicht Layover nennen. Layover ist für mich etwas, wo ich dann auch übernachte. Und
ach stimmt, Turnover, oder?
Turnover ist auch was anderes. Ah, okay. Wenn, dann ist es eher ein Turnaround.
Turnaround.
Ist einfach Pause oder Bodenzeit. Das, also zum einen sehr aufmerksam beobachtet, das war tatsächlich so. Aber das war natürlich nicht der Plan, sondern das kam so, weil wir von Krakau nach Frankfurt geflogen sind, aber sehr spät losgekommen sind, weil das Flugzeug, das nach Krakau gekommen ist, das wir übernehmen sollten, wir waren ja in Krakau im Hotel, sind dann dort vom Hotel zum Flughafen gefahren, konnte in Krakau nicht landen, weil in Krakau dicker Nebel war. Und Krakau hat leider keine CAT-2, CAT-3, haben wir auch schon mal drüber geredet, also keine Schlechtwetterlandestufe, sprich es musste eine bestimmte Sichtweite sein und die war eben nicht gegeben, deswegen war der Flughafen de facto den ganzen Morgen geschlossen. Und das Flugzeug, das wir dann übernehmen sollten, das flog dann auch erstmal gar nicht los, weil wir einen Slot hatten, der wird dann auch entsprechend gesteuert, wenn schon absehbar ist, dass kein Flugzeug landen kann. Und ich habe auch gesehen, ein anderes Flugzeug vorher, das hat lange Warteschleifen geflogen, ist dann irgendwann gelandet, als der Flughafen dann doch aufging. Sprich, wir hatten ordentlich Verspätung. Und wir hätten danach Berlin hin und her fliegen sollen und das hätten wir einfach nicht mehr geschafft. Und deswegen hat sich dann unser Crew-Einsatz, also die im Tagesdienst die Crew-Umläufe beobachten, entschieden, das einer anderen Crew zu geben, damit die Berlin-Flüge pünktlich stattfinden können. Und wir durften dann eben eine sehr lange Pause machen, bevor dann abends noch nach München geflogen sind.
An dem Tag war ich tatsächlich auch bei meiner Familie zu Besuch und ich habe das dann erzählt. Und dann, ich wurde dann gefragt, fährst du dann eigentlich zu deiner Familie? Also darfst du dann, ich meine, 6 Stunden ist schon ein relativ langer Zeitraum. Dürftest du dann nach Hause in der Zeit?
Den Impuls hatte ich auch kurz, würde ich aber nicht machen, weil es kann trotzdem sein, dass sie uns kurzfristig für einen anderen Einsatz brauchen. Das passt zwar dann nicht viel rein, wobei wir sowieso auch danach nochmal auch nach Berlin zurückkommen, nochmal 2 Stunden Pause gehabt hätten. Aber zum Beispiel ein kurzes Düsseldorf hin und her oder Nürnberg hin und her wäre durchaus möglich gewesen. Und wenn sie dann anrufen und sagen, in 20 Minuten geht's los, bitte Flieger vorbereiten und ich bin da gerade zu Hause, dann wäre das etwas ungünstig. Okay. Und deswegen, es ist ja trotzdem Arbeitszeit und beziehungsweise es ist keine Arbeitszeit, aber es ist eine Zeit, die innerhalb meiner Flugdienstzeit sozusagen liegt, auch wenn ich jetzt nicht fliege, aber es ist meine Flugdienstzeit und innerhalb derer muss ich mich für die Firma natürlich schon bereithalten.
Und habt ihr dann Ruheräume und so Zeug? Wahrscheinlich, also habt ihr, weiß man, es gibt ja Crew-Restrooms, es gibt ja auch Möglichkeiten tatsächlich zu schlafen und sowas. Ja,
es
gibt
Ruheräume, aber es war ja mitten am Tag, wir haben eine Crew-Lounge, wo es was zu essen und zu trinken gibt, man trifft auch meistens Kollegen, kann ein bisschen was arbeiten, ein bisschen was lesen, es gibt viele Dinge, die man da machen kann und ich habe immer was zu tun, sodass mir nie langweilig wird, deswegen habe ich die Zeit auch gut rumbekommen. Wäre das dann geflogen? Vielleicht noch ganz interessant, weil ich habe das umgekehrt nämlich auch schon erlebt. Das hast du mich auch schon mal darauf angesprochen. Manchmal habe ich im Flugplan ein SB stehen am Ende von der Tour oder ein SB Airport mit einer komischen Flugnummer kodiert. Das ist dann ein sogenanntes Standby Airport, wo wir dann wirklich am Flughafen nochmal 2 bis 3 Stunden nach unserem eigentlichen Flug uns aufhalten müssen, falls wir eben kurzfristig von anderen Flugnummern gebraucht werden, wie jetzt in dem Fall. Also ich bin mir sehr sicher, dass diese Berlin-Flüge dann so eine Standby-Airport-Crew gemacht hat.
Jetzt muss ich aber mal kurz in den Raum stellen, du tust so, als ob das ein Falls ist, aber es ist doch de facto ein Wann. Also ich habe das Gefühl, du wurdest jedes Mal, wenn du ein Standby-Airport in deinem Flugplan drinstehen hattest, wurdest du auch aktiviert.
Tatsächlich in letzter Zeit ja, aber das ist eher untypisch.
Ach, ist sogar eher untypisch, interessant.
Also es ist untypisch, dass es jetzt jedes Mal war.
Ja, so. Ja. Aber ich glaube, ich habe jedes Mal, wo du das drinstehen hattest, das habe ich dann auch meiner Frau erzählt. Guck mal hier, jetzt hat das wieder 3 drinstehen. Das bedeutet, er könnte um 3 zu Hause sein, aber nein. Und dann war dann irgendwie nochmal Berlin hin und zurück oder irgendwie sowas, ne? Ja, kann sich daraus, Entschuldigung, da frage ich jetzt direkt einmal nach, danach kannst du antworten, kann sich daraus auch ergeben, dass du irgendwo hinfliegst, wo du noch übernachten musst? Nee, ne? Nein. Das muss dann ein Hin- und Rückflug sein. Ja. Dein Arbeitstag muss dann auch in Frankfurt enden.
Genau. Okay. Die Arbeitszeit endet dann auch in Frankfurt. Es muss auch innerhalb der maximal zulässigen Flugdienstzeit natürlich sein. Und deswegen ist man gut beraten, sich den Nachmittag oder den Tag dann einfach frei zu halten. Und ich habe vieles gekriegt in letzter Zeit. Ja, als Düsseldorf hatte ich kürzlich davor auch schon mal Düsseldorf. Zürich hatte ich, glaube ich, auch mal, ja. Aber es gibt auch Fälle, da war nichts. Ich hatte zum Beispiel zwischen den Jahren auch ein Standby-Airport, da habe ich nichts bekommen. Da war sowieso
hast du mir den nicht geschickt? Nein, Quatsch. Alles gut.
Und das ist halt für die Firma natürlich super, weil sie da sehr flexibel ist, weil die Leute sind ja sowieso da. Was ich auch schon mal gemacht habe, was auch immer wieder mal vorkommt, ist ein Flugzeug vorzubereiten für eine andere Crew, die eben verspätet eintrifft. Weil so eine Flugvorbereitung dauert ja auch gut und gern mal, je nachdem, was zu tun ist, 20, 30 Minuten. Vielleicht lässt man sogar auch schon die Passagiere einsteigen und macht wirklich alles fix und fertig, sodass die neue Crew wirklich nur einsteigen muss und direkt losfliegen kann. Und auch dafür wird ein Standby-Airport ganz gern genutzt.
Das ist ja sehr interessant. Das heißt aber, dann würde eine Crew den Flieger vorbereiten oder du alleine?
Nee, eine Crew.
Okay, also, weil es gibt ja quasi dann schon auch, also man macht ja dann auch den 4-Augen-Check, wenn man den Flugplan einträgt ins System, dass man quasi abgleicht, was hat der Kollege oder die Kollegin eingegeben. Okay, das.
Wobei das die übernehmende Crew trotzdem auch macht. Also wenn ich ein Flugzeug übernehme und irgendwie fliegen soll, habe ich schon den Anspruch und den teile ich, glaube ich, mit meinen ganzen KollegInnen, dass wir uns trotzdem mal angucken, ob das alles richtig eingegeben ist. Und man muss sich ja auch mental auf den Flug dann einstellen. Man fliegt sofort los, weil es ein bisschen überspitzt formuliert, nimmt sich schon mal kurz 5 Minuten, 10 Minuten Zeit zu gucken, wie alles eingegeben ist. Man muss ja auch dann nochmal ein Briefing machen, also dem Kollegen. Oder wir erzählen uns gegenseitig mittlerweile, was im Normalfall zu tun ist, was wir im Fall eines Triebwerksausfalls machen oder Startabbruch. Und das bespricht natürlich dann schon die aktive Crew, die dann tatsächlich fliegt. Trotzdem kann sehr viel Vorarbeit geleistet werden. Also gerade wenn es zum Beispiel ans Passagiere einsteigen geht, das ist natürlich ein Zeitrahmen von gern 20 bis 30 Minuten, gerade bei einem großen Flugzeug. Und was natürlich die Kabinencrew machen muss, also wir haben jetzt natürlich nur die Cockpit-Crew vor Augen, die Kabinencrew, die bereitet natürlich auch die Kabine vor und das kann mal mehr oder mal weniger aufwendig sein.
Da habe ich direkt 2 Sachen und zwar einmal Teil dieser Vorbereitung, die man machen würde, wäre wahrscheinlich auch einfach tanken. Das Tanken dauert ja auch mal ein bisschen was oder so.
Genau.
Und quasi den Flieger schon, der Flieger wird schon beladen wahrscheinlich mit Fracht, das macht ihr ja nicht.
Genau.
Aber, und die Sachen, die ihr dann danach noch checken würdet, das wäre dann beispielsweise schon aber auch die ganzen Calculations, Performance Run Calculations, Fuel Calculations, das würdet ihr auch alles nochmal selber machen, wenn ihr dann die Crew seid, die den Flieger übernimmt, nicht die, die den vorbereitet, oder?
Genau, man würde das alles schon mal so machen, wie man das aber auch machen würde. Das ist ja auch recht standardisiert und wir denken da ja auch alle recht ähnlich. und macht dann quasi einen Vorschlag und dann kann die andere Crew sagen, ja, passt mir oder passt mir nicht. Beim Tang ist es natürlich immer ganz interessant, weil da ja so ein bisschen eine unterschiedliche Herangehensweise, da würde man dann schon versuchen, so ein bisschen zu antizipieren, aber letztendlich ist man, glaube ich, immer ganz gut aufgestellt, wenn man überlegt, wie würde ich es jetzt selbst machen, wenn ich fliegen würde, und dann passt es in der Regel auch für die anderen Kollegen. Und trotzdem, jeder hat immer wieder die Möglichkeit zu sagen, nee, mir reicht der Sprit jetzt nicht, dann stelle ich halt nochmal einen Tanker und tank nochmal was nach, das geht natürlich auch.
Ja, und wegen dem Boarding, es gibt ja diesen einen Flieger, die Boeing 757-300, das ist ja der Flieger, der die größte Kapazität hat, aber dabei gleichzeitig Single-Aisle ist, also der ist ja quasi von der Grundgröße des Flugzeugs so groß wie ein Airbus A320, eine 737 ungefähr, aber halt einfach viel, viel, viel länger. Und da dauert das ja Einsteigen ja deutlich über eine halbe Stunde, weil der einfach 250 Sitzplätze über eine Tür liefert, während ja ein A320 quasi, sagen wir mal, nur 180, 190, ich glaube, in der höchsten Version hat er auch mal knapp über 200 Sitzplätze. Mhm. Aber ich habe jetzt bei der 757 die Business Class rausgerechnet, inklusive Business Class sind 275 Personen, die einsteigen. Also das ist einfach irre viel, was da an Personen in diesen Flieger rein muss und alles durch eine Tür und dann durch einen Gang. Aber gut, das ist gut.
Ja, das Einsteigen kann schon auch mal eine Dreiviertelstunde dauern, also je nachdem, wie groß das Flugzeug ist und wie viel Handgepäck die Leute dabei haben und ob dann noch Kontrollen beim Einsteigen durchgeführt werden müssen, Passkontrollen oder irgendwas anderes kontrolliert werden muss. Es ist sehr unterschiedlich. Also es kann beim kleinen Flieger mit wenig Leuten kann es in einer Viertelstunde erledigt sein, aber es kann auch mal eine Dreiviertelstunde dauern.
Ich verfluche ja auch ein bisschen diese Außenpositionen an Flughäfen. Auch in Frankfurt kommt es immer wieder vor, wo man quasi nicht über den Finger in ein Flugzeug einsteigt, sondern über einen Bus, weil man dann in diesem Bus stehen muss und sitzen muss. Aber es ist ja tatsächlich die effizienteste Methode, so einen großen Flieger vollzukriegen, ist ja, habe ich mal in so einer Reportage gesehen, wo so eine A380 nach Singapur verspätet war abends und die hatten quasi das ausgerechnet und haben gemeint, wir haben statt einer Stunde 50 haben wir heute 55 Minuten, das sind jetzt fiktive Zahlen, ich bin mir nicht sicher, um den Flieger abzufertigen. Aber wenn wir alles perfekt vorbereiten, dann schaffen wir es und dann waren dann tatsächlich 5, 6 so Busse voll beladen mit den geboardeten Passagieren, die auf dem Vorfeld standen und quasi das Go der Cleaning Crew und der Cabin Crew abgewartet haben. Und dann sind die da alle reingerannt und sind, keine Ahnung, 5 Minuten vor Curfew gestartet. Aber das fand ich interessant, dass quasi das Busboarding die schnellste Variante ist.
Wenn die Leute alle im Bus sind und die Busse da sind, dann geht das wirklich sehr schnell. Ja. Was auch gut geht, was wir uns so ein bisschen von den nordischen Ländern abgeguckt haben, was jetzt auch in Frankfurt immer mehr gemacht wird, ist ein sogenanntes Kombi-Boarding, das vorne und hinten gleichzeitig eingestiegen wird. Also vorne über den Finger und hinten über eine Treppe. Das heißt, die Leute, die hinsitzen, die gehen nicht durch den Finger ins Flugzeug, sondern die gehen ins Treppenhaus runter, laufen ein Stück übers Vorfeld, natürlich alles abgesperrt und überwacht und steigen dann hinten ein.
Und dann würde man das quasi basierend anhand der Sitzreihe machen?
Genau.
Ja. Okay, dann wäre das zwar ein längerer Weg, aber klar, wenn du von hinten auch einsteigst.
Ja, das geht auch in der Regel dann sehr schnell. Genauso aussteigen. Die einsteigen vorne aus, die einsteigen hinten aus.
Jetzt mal so eine Philosophiefrage, die bei dir gar nichts mit deinem Fliegerischen zu tun hat, Tim. So als Familie darf man ja bei gewissen Airlines quasi Group 0 Boarding machen, also darf ganz als allererstes einsteigen. Ist dann dafür zwar als erstes im Flieger und muss am längsten im Flugzeug sitzen, darf sich aber einrichten, wenn keiner hinter und vor ihm ist. Was machst du lieber? Lieber als letztes in den Flieger oder lieber als erstes in den Flieger, wenn du mit Kindern unterwegs bist?
Wenn ich mit Kindern unterwegs bin, gern früh einsteigen.
Ja, ja, ist angenehm, ne? Man kann sich einrichten, Sitz hier, Koffer da, Sachen aus dem Koffer holen und so.
Ja, vor allem ist es dann nicht so stressig hinten raus. Die Kinder können schon mal rausgucken, man kann selber gucken, wo alles ist, kann die Sachen alle auspacken. Wenn man als Letzter einsteigt, ist man in der Kabine schon sehr viel Energie und schon viel da an Sachen, man muss gucken, wo man sein Gepäck unterbekommt und dann geht es vielleicht auch gleich los und dann muss noch irgendjemand aufs Klo. Das ist angenehm, wenn man dann schon mal an Ort und Stelle ist und dann alles auf sich zukommen lassen kann.
Gut, okay. Ich hab noch eine Frage.
Gerne.
Jetzt mal das Boarding-Thema außen vor. Wir hatten ja gerade über diese Übergabe eines Flugzeugs geredet und was du ja manchmal auch hast, ist, dass schlicht und ergreifend dein Plan geändert wird. Es passiert ja manchmal, dass irgendwie ein Flug gestrichen wird, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt lassen wir das mal außen vor. Oder, was ja auch genau so vorkommen kann, ist, dass du bei Standby Airport ein Flugzeug übernehmen musst. Und dieses Flugzeug übernehmen, da wollte ich dich einmal fragen, ist das was sehr schnell geht? Dauert das lang? Also wenn du ein Flugzeug von jemand anderem übernimmst oder ein quasi leeres Flugzeug übernimmst, was bereitstand und quasi jetzt genutzt wird, was schaust du dir da alles an? Ich meine, das machst du ja theoretisch jeden Morgen einmal, aber am Anfang eines Tages hat man ja auch ein bisschen mehr Zeit als dann im Laufe eines Tages, weil man ja dann einfach sich nicht mehr auf diesen Flieger vorbereiten muss. Oder ist das gar nicht so lang, sich auf einen Flieger vorzubereiten?
Das ist gar nicht so lang. Und es macht wenig Unterschied, ob ich den Flieger jetzt selber morgens einschalte oder ob ich den von der anderen Crew übernehme. Was einen Unterschied macht, ist, wenn ich selber zwischen zwei Flügen bin, dann gibt es tatsächlich ein bisschen weniger, was ich schalte. Aber wenn ich den...
Ich habe das Wort nicht verstanden. Was du?
Was ich schalte?
Schalte.
Wenn ich das Flugzeug von anderen Crew übernehme, dann mache ich fast das Gleiche, wie wenn ich das Flugzeug selbst einschalte. Das ist einfach Procedure Policy bei uns so. Also das ist das Verfahren. Das ist jetzt für das Cockpit zum Beispiel relevant. Das heißt, uns ist eigentlich relativ egal, ob wir jetzt selber den Flieger morgens einschalten oder nach einer längeren Pause einschalten oder ob wir den von der anderen Crew übernehmen. Die können natürlich schon ein bisschen was vorbereiten für uns, aber das meiste ist wirklich das, was wir dann auch selber machen. Also ein Bordcomputer programmieren, die Systeme teilweise nochmal neu hochfahren. Und das, was wir morgens machen, was wir vielleicht tagsüber nicht machen, das ist zeitlich fast vernachlässigbar. Viel interessanter ist das für die Kabinencrew, weil je nachdem, ob die das Flugzeug übernehmen können von einer anderen Kabinencrew oder nicht, müssen sie eben sehr viel mehr nochmal in der Kabine überprüfen. Also Notausrüstung überprüfen und umständlich vielleicht einen Security-Check machen. Also auch sicherheitskritische Punkte auf ihrer Checkliste abarbeiten. Und da macht es schon einen großen Unterschied, ob das Flugzeug übernommen werden kann von einer anderen Kabinencrew oder von einer anderen Crew oder eben nicht.
Und das ist aber, wenn du an einen anderen Flughafen fliegst, wo du übernachtest, da übernimmst du ja fast nie den Flieger, den du auch hingebracht hast. Ne? Also es gibt ja Flughäfen, genau. Die haben auch ein Curfew, ja. Du landest um 23 Uhr, der Flughafen schließt dann auch, dann sitzt die Maschine aber nicht da, bis du wieder wegfliegst, sondern die sitzt dann quasi nur da, bis morgens eine andere Crew wegfliegt, genau. Weil das ist ja dann, der Flieger muss ja unterwegs sein und du hast ja viel längere Ruhezeiten als ein Flugzeug, sie braucht ein Flugzeug,
genau.
Will wieder weg. Okay, schade. Weil ich stelle mir das eigentlich netter vor. Also ich persönlich fahre ja am liebsten mit meinem eigenen Auto und ich hatte eine Zeit lang halt auch Carsharing. Also ich habe jedes Mal quasi ein anderes Auto benutzt und jedes Mal, wenn ich es benutzt habe, hat es auch vorher jemand anders benutzt. Und dann war das halt, merkst du halt einfach, dass du quasi viel mehr viel mehr Sachen überprüfen musst, als wenn du in dein eigenes Auto einsteigst. Aber dafür habt ihr ja eure Policies. Also ihr behandelt quasi jeden Flieger, wenn ihr morgens einsteigt, so als ob ihr noch nie drin gesessen hättet.
Ja, und auch wenn es jetzt der gleiche Flieger am nächsten Morgen wäre, würden wir trotzdem die gleichen Sachen machen, die wir machen würden, wenn es ein anderer Flieger wäre. Genau, deswegen ist quasi jeder Flug wie mit einem neuen Auto sozusagen. Und das Einzige, wo es sich wirklich ein bisschen reduziert, ist, wenn wir quasi mit dem gleichen Flugzeug direkt weiterfliegen, dann können wir ein bisschen weniger an Schaltungen vornehmen. Aber trotzdem müssen wir natürlich den Flug vorbereiten und das ist relativ viel sozusagen, was man eben im Bordcomputer dann neu eingeben muss. Da muss man die Karten aus seinem Electronic Flight Bag, also aus seinem Computer, rausholen. Da muss die Startdaten berechnen, die Landedaten für einen Quick Return. Also falls wir direkt zum Ausgangsflughafen zurückfliegen würden, gucken, ob wir da noch landen könnten oder unter welchen Bedingungen, ob wir vielleicht über dem maximal zulässigen Gewicht sind, wo wir dann aber trotzdem landen können, aber dann auch wieder ein Versonderungsverfahren haben. Also das sind alles Dinge, die wir vor jedem Flug machen und das, was on top dann draufkommt, wenn es eben, wie gesagt, nach einer Übergabe ist oder der erste Flug am Tag, das ist dann gar nicht mehr so viel. Was zum Beispiel auch dazugehört, ist der Outside-Check, also der Walkaround, auch der muss ja vor jedem Flug gemacht werden.
Und zwar vor jedem Flug, oder? Den machst du auch, genau. Wenn du gelandet bist in Hamburg, da gehst du auch nochmal einfach um zu gucken, hast du irgendwo zufälligerweise einen Vogel mitgenommen, irgendwas, kann ja alles sein. Genau. Materialermüdung kann auch zwischen zwei Flügen auftreten einfach.
Oder steht auf dem Reifen vielleicht jetzt auf einer anderen Stelle, wo man vorher stand und hat ein Loch nicht gesehen, was vielleicht vorher da war, weil eben gerade direkt drauf stand. Deswegen ist der Outside-Check bei jedem Flug der gleiche.
Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die hat jetzt auch nichts mehr mit dem Vorbereiten eines Fliegers zu tun. Langstrecke ist ja, bei der Langstrecke ist ja die eine der wichtigsten Aufgaben quasi so ein bisschen, wenn man während des Fluges sich das anschaut, immer zu gucken, wo ist meine Maschine gerade und wo müsste sie sein? Also man guckt quasi so ein bisschen so, was sind momentan suitable aerodromes, die als Alternate in Frage kommen. Zum einen, das ist so ein Ding, über das man sich ja immer wieder laufend Gedanken macht. Und dieser Fuel-Check, dass man guckt, wie viel Treibstoff sollte mein Flugzeug jetzt nach 6 oder 5 Stunden Flugzeit verbraucht haben und wie viel hat der Flieger tatsächlich verbraucht, wie viel Treibstoff ist noch da. Das sind ja so zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die er quasi auf der Langstrecke oft macht. Willst du was ergänzen?
Sprich mal weiter.
Okay, auf der Kurzstrecke, also es sind natürlich noch ganz viele andere Aufgaben. Ich habe ja gar keine Ahnung, aber das ist so mir aufgefallen. Auf der Kurzstrecke ist ja beides viel unrelevanter. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, zwischen Frankfurt und Hamburg gibt es halt 27 Alternates, die alle in Frage kommen und notfalls fliegst du zurück nach Frankfurt. Und wenn du merkst, dein Treibstoff ist irgendwie doch nicht genug, dann kannst du ja auch eine Notlandung machen. Wobei das natürlich jetzt, das ist jetzt Blödsinn, was ich erzähle. Du musst ja gucken, ob dein Treibstoff passt. Aber ist es Unterscheidet sich das groß zwischen Kurz- und Langstrecke? Also würdest du auf der Kurzstrecke auch gucken, wie viel Sprit muss mein Flieger jetzt nach 20 Minuten Flugzeit verbraucht haben? Oder ist das total schwer, das genauso zu berechnen?
Das ist kein Unterschied zwischen Kurz- und Langstrecke. Wir machen das auf der Kurzstrecke genauso wie auf der Langstrecke, nur nicht so oft. Wir sind verpflichtet, mindestens einmal pro Stunde einen Fuel-Check zu machen. Wenn der Flug kürzer ist als eine Stunde, müssen wir trotzdem mindestens einmal während des Flugs einen Fuel-Check machen und auch dokumentieren. Und wir wissen auch auf einem Kurzstreckenflug natürlich jederzeit, wo die Ausweichflugplätze um uns rum sind, falls wir zum Beispiel einen Notsinkflug einleiten müssten, und holen uns auch auf einem Flug von Frankfurt nach Hamburg das Wetter von Hannover und von Bremen und von Leipzig, von Plätzen, die eben relevant sein könnten für eine spontane Ausweichlandung.
Okay, interessant. Ach, das heißt, das ist Teil der Flugvorbereitung. Die En-Route Alternates checkt man auch auf der Kurzstrecke.
Genau, beziehungsweise wir machen das dann auch im Flug. Also wir können uns ja im Flug jederzeit Wetterberichte von allen Flughäfen auf der Welt holen.
Ist es das, wo dir dieser Zettel ausgedruckt wird?
Entweder wird der Zettel ausgedruckt oder mittlerweile alles digital. Okay. Also das wird dann uns digital in Sekundenschnelle zugestellt. Uns haben wir jederzeit ein Bild der Lage, wie das Wetter vor Ort ist, bei vielen Flughäfen in Deutschland zumindest. Wird auch dann, kann man auch sich die ATIS, also die nicht nur das Flughafenwetter, sondern auch weitere Flughafeninformationen holen, Landerichtung zum Beispiel, Zustand der Landebahn, also sind die feucht oder rutschig oder trocken, ist vielleicht irgendwas gesperrt, auch das können wir uns jederzeit einholen. Also wir haben schon ein relativ klares mentales Bild, wie die Flugplätze entlang der Flugroute sind, falls wir im Notfall schnell runter müssen. Und das kann auch auf einem Flug von Frankfurt nach Hamburg sein, dass wir dann in Hannover schon runtergehen.
Okay, interessant. Da habe ich das tatsächlich falsch eingeschätzt. Also der Fuel-Check, jetzt mal, ich frage mal ganz blöd, ich meine, auf der Langstrecke, wenn du dann, keine Ahnung, über sibirischen Arktis unterwegs bist, wobei aktuell bist du das dann nicht mehr so oft, oder über den Pazifik oder Atlantik, da ist es ja natürlich viel, viel, viel relevanter zu wissen, wie viel Treibstoff ist da noch drin, wie viel sollte ich verbraucht haben. Macht man das dann auf der Kurzstrecke eher so ein bisschen so, ja, da sind noch 3,2 Tonnen drin, damit kommen wir nach Zürich, damit kommen wir nach Hamburg. Oder machst du das ganz genauso, dass du sagst, ich sollte zu diesem Zeitpunkt 0,7 Tonnen verbraucht haben, ich habe verbraucht 0,75 Tonnen, dass es innerhalb des Toleranzrahmens passt. Also machst du tatsächlich eine Verbrauchsberechnung oder eine grob über den Daumen gepeilt, damit kommen wir noch an den Zielflughafen?
Antwort A ist richtig.
Okay.
Es ist tatsächlich auch genau das Gleiche wie auf der Langstrecke. Das hat auch einen gesetzlichen Hintergrund und natürlich auch eine gewisse Eigenmotivation. Wir wollen natürlich mit ausreichend Treibstoff an unserem Zielflughafen ankommen. Und ausreichend Treibstoff heißt, dass wir unter Umständen noch zum Ausweichflughafen fliegen können, dass wir noch eine Reserve haben am Ausweichflughafen oder am Zielflughafen und dass wir eben das, was wir uns am Anfang überlegt haben, was wir zusätzlich noch mitnehmen wollen. Jetzt zum Beispiel, wir hatten ja eingangs mal über Krakau geredet, wo die eben wussten, der Flughafen ist möglicherweise noch längere Zeit nicht anfliegbar, eben noch eine Stunde extra Treibstoff, um Warteschleifen zu fliegen, um eben zu warten, bis sich das Wetter bessert. Und das überprüfe ich während des Fluges immer wieder. Und ich habe dann quasi zwei Zahlen erstmal, eine Zahl, die ich mindestens noch an Treibstoff brauche, eine Menge, um legal zu meinem Zielflughafen und dann noch zum Ausweichflughafen fliegen zu können. Und eben das, was ich noch extra mitnehmen wollte für Unvorhergesehenes oder auch beziehungsweise das Extra ist ja eher für vorhergesehene Unwägbarkeiten. Es sind noch eine extra Reserve auch noch mit drauf von 5%, beziehungsweise auf der Langstrecke maximal 20 Minuten für Unvorhergesehenes. Aber ich überprüfe quasi zum einen, wie viel bin ich über meinem Mindestsprit, den ich brauche, um weiterzufliegen, weil ich muss immer mindestens genügend Sprit haben, um einen Zielflughafen und einen Ausweichflughafen zu erreichen. Beziehungsweise das Wetter muss an einem der Flughäfen so sein, dass ich da anfliegen kann und dafür brauche ich entsprechend den Sprit. Und zum anderen überprüfe ich eben, ob wir nicht mehr verbraucht haben als geplant und was der Grund sein könnte.
Also das könnte natürlich auf irgendwie eine Triebwerksineffizienz, also dass da was kaputt sind. Also es könnte auf ganz viele verschiedene Sachen hinweisen.
Es kann sein, dass der Wind nicht stimmt, also so wie geplant, wobei das mittlerweile sehr unwahrscheinlich ist. Es ist wirklich bemerkenswert, wie genau die Wettermodelle sind. Also da kommst du nach einem 10-Stunden Langstreckenflug mit einer Toleranz von 1-2 Minuten raus. Das ist schon wirklich sehr genau. Trotzdem kann es mal sein, dass irgendwas nicht stimmt. Oder dass man an einer anderen Höhe vielleicht fliegt, wo der Wind anders ist als in der Höhe, wo man eigentlich fliegen wollte, weil ihr uns nicht da fliegen lasst, wo wir eigentlich fliegen wollen seid.
Sorry.
Nee, meistens klappt das ja ganz gut. Und zum anderen kann es aber auch sein, dass zum Beispiel ein Leck besteht. Das ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich, auch das ist schon vorgekommen. Und dass wir natürlich frühzeitig wissen, ob der Treibstoff nicht unbemerkt weniger wird, aufgrund von einer ganz banalen physikalischen Gegebenheit.
Ja, da hat mir so eine American Airline einen wunderbaren Morgen beschert, als er einmal bei mir auf der Frequenz reingerufen hat, auf dem Flug, ich glaube von Ben Gurion, also von Tel Aviv. Mhm. Nach Philadelphia, meine ich. Ja. Good morning, Ryan Rader. This is American irgendwas at flight level 340 and we have a fuel leak. We would like to divert to Frankfurt. Das war so sein guten Tag. Ich so, hallo.
Genau. Und die haben das eben rausgefunden.
Hallo, schön, dich kennenzulernen, ja.
Indem sie das machen, was wir auch machen, eben regelmäßige Fuel-Checks. Und da guckt man dann quasi, was haben wir bisher verbraucht, weil das zeigt einem das Flugzeug an. Und wie viel haben wir noch im Tank? Und ist das das, was wir ursprünglich dabei hatten, als wir losgeflogen sind?
Jetzt ist ja bei einem Fuel Leak, bei einem Suspected Fuel Leak, selbst wenn es so gering ist, ist ja Teil der Checkliste Land at nearest suitable aerodrome. Also es ist kein Land immediately, sondern at nearest suitable aerodrome. Mhm. Und jetzt ist ja suitable aerodrome, ist ja Auslegungssache. Jetzt mal blöd gesagt, auf dem Flug von Frankfurt nach Hamburg, wenn du merkst, du hast ein bisschen mehr Sprit verbraucht, also du suspectest jetzt ein Fuel Leak auf dem Flug von Frankfurt nach Hamburg. Mhm. Es ist ja erstmal die Frage, wann bemerkst du das überhaupt? Und zweitens ist es dann so signifikant, dass du sagen würdest, alles klar, Nase runter, wir landen jetzt in Kassel. Oder sag mal, Hamburg ist jetzt nicht so weit weg. Du kannst ja fast einen Driftdown nach Hamburg machen. Würdest du dann trotzdem in Hamburg landen? Ist das dann der nearest suitable aerodrome? Kommt immer drauf an. Das kannst du jetzt am Reißbrett natürlich sehr schwierig nur beantworten. Ne? Aber
genau, das ist die Antwort, die ich jetzt gerade geben wollte. Es kommt sehr darauf an, wie groß ist das Fuel, wie viel Fuel verlierst du? Kannst du es identifizieren? Wo bist du gerade? Was sind die Rahmenbedingungen? Das hängt von so vielen Faktoren ab.
Ja, das kannst du jetzt nicht so. Aber es wäre tatsächlich, sagen wir mal blöd gesagt, klar, wenn du im Final auf Hamburg bist, da würdest du jetzt nicht nach Bremen. Das macht jetzt keinen Sinn. Aber wenn du, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal, auf der Höhe von Magdeburg bist, da bist du ganz grob in der Mitte zwischen Frankfurt und Hamburg. Vielleicht bist du sogar noch ein bisschen näher an Frankfurt dran. Wäre das jetzt eine reasonable Entscheidung zu sagen, wir drehen um? Also, Jetzt, es kommt drauf an, ist wahrscheinlich die Antwort.
Naja, es gibt ja auch noch andere. Also grundsätzlich bei jedem Abnormal, also bei jeder Situation, die eine Entscheidung erfordert, gibt es ja halt drei Grundrichtungen, in die man gehen kann. Entweder ich fliege weiter zu meinem Zielflughafen oder ich fliege zurück zum Ausweichflughafen oder ich suche mir einen Platz unterwegs.
Entschuldigung, du fliegst zurück zu deinem Startflughafen, meintest du?
Ja, zum Ausgangsflughafen, genau.
Ausgangsflughafen, okay.
Oder ich fliege irgendwo zwischendrin einen Airport an. Und auch zwischen Frankfurt und Hamburg gibt es Flugplätze, die gut anfliegbar sind. Zum Beispiel Münster-Osnabrück wäre dann was. Also ich wirklich jetzt ein dramatisches Fuel-Leak hätte und ich verliere sehr viel
Du hast
Treibstoff.
Ein A320 macht ein Fuel-Dump.
Sozusagen. Und ich verliere wirklich viel Treibstoff und ich kann es nicht isolieren. Wir haben nämlich auch ein relativ gutes und aufwendiges Verfahren, um dann ein mögliches Fuel-Leak zu identifizieren und zu isolieren. Wenn ich das nicht schaffe oder schon so viel verloren habe, dann kann ich auch nach Münster oder nach Düsseldorf oder nach Leipzig fliegen, wenn das näher ist. Hängt dann auch ein bisschen vom Wind, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr starken Gegenwind habe nach Hamburg, aber jetzt nach Leipzig abdrehen würde und hätte dann einen schönen Rückenwind und ich habe eine kürzere Flugzeit von 10 Minuten, dann wäre das durchaus eine Option zu sagen, okay, dann lande ich jetzt stattdessen in Leipzig. Das ist aber wirklich, wie gesagt, sehr situativ. Das ist zum Beispiel sowas, was wir im Simulator üben bei diesen EBTs. Da wird dann ein Szenario konstruiert. Und anhand dessen üben wir dann zum einen natürlich die technischen Hintergründe zu erfassen und damit umzugehen, aber auch eben Entscheidungen zu treffen. Und das ist eins von wenigen Szenarien, wo es dann auch mal zeitkritisch ist. Meistens haben wir ja Zeit, aber das ist halt ein Szenario natürlich genauso wie Feuer, wo es dann auch zeitkritisch ist. Und da muss man dann, wir sagen es so schön, nicht die beste, sondern die erste sichere Lösung wählen.
Interessant. Ah, okay. Gut.
Ja.
Man will ja nicht wie die EasyJet in Zürich landen. Weißt du, den Fall kennst du, oder? Mit 5 Flugminuten?
Ja.
da stellen sich ja mir als Autofahrer auch die Haare auf, ja, geschweige denn als Pilot, ja. Also ich bin ja immer so, oh, ich habe nur noch einen halben Tank, ja, da muss ich jetzt tanken. Mein Tank ist leer, ja, und der landet damit 5 Minuten Restfuel in Zürich, wo du denkst, boah, Alter, aber es ist auch ein Pech gehabt, ja.
Ja.
Das war das mit Genf, glaube ich, zwischendurch. Es war ja Genf und dann gab es in Genf noch ein Emergency oder war der andere Emergency in Zürich? Ich glaube, der Emergency war in Zürich.
Ja,
und deswegen sind sie ursprünglich nicht nach Zürich, sondern, ach, egal. Lecco mio. Lecco mio. Gut, okay. Ja, dann vielen Dank für die große Unterrichtsstunde um das Starten und Landen eines Flugzeugs. Nee, darum ging es gar nicht. Wie man eine Flugplanung macht und
Ausweichflughäfen und Flugplanung unterwegs. Genau. Und lass mich vielleicht diesen Einsatz noch sagen, weil du ja vorhin so ein bisschen mehr scherzhaft gemeint hast, auf der Kurzstrecke ist ja auch ein bisschen was zu tun. Und tatsächlich ist neben der sicheren Flugdurchführung und jeden Zeit einen Plan B im Hinterkopf zu haben, auch eine immer wichtigere werdende Aufgabe für uns, den Flug zu optimieren. Also wir leben ja im Zeitalter der Nachhaltigkeit, Stichwort Sustainability. Und da haben wir als Cockpit-Crew ganz viele Möglichkeiten, zwar für den einzelnen Flug vielleicht nur wenig, aber in der großen Masse dann doch viel dazu beizutragen, dass wir unseren Treibstoffverbrauch und unsere CO2-Emissionen reduzieren, indem wir zum Beispiel euch um Abkürzungen bitten, wenn jetzt nicht gerade du da sitzt, der das sowieso proaktiv macht, aber es gibt immer wieder welche, die dann erst auf Nachfrage reagieren, ist auch gut. Und trotzdem ist es schöner, wenn man natürlich von sich aus das bekommt. Aber da können wir zum Beispiel viel optimieren, weil die geplanten Routen nicht immer die kürzesten Routen sind aufgrund von staatlichen Vorgaben und Flugplanungsvorgaben und so weiter. Es kann sein, dass der Wind in einer anderen Höhe besser ist. Es kann sein, dass wir vielleicht, obwohl wir Verspätung haben, in Frankfurt jetzt keine Anschlussflüge haben und deswegen trotzdem langsam fliegen können, kommen wir dann vielleicht ein paar Minuten später an. Aber es verpasst trotzdem noch keiner seinen Anschlussflug und wir sparen 100, 200 Kilo Treibstoff. Also es gibt unterschiedlichste Dinge. Und umgekehrt, aber auch wenn wir wissen, Leute sind kurz davor, ihren Anschlussflug zu verpassen, dann geben wir auch ein bisschen mehr Gas unter Inkaufnahme von einem Mehrverbrauch. Also das sind alles so Optimierungen im Sinne von der Nachhaltigkeit, aber auch natürlich von der operationellen Stabilisierung.
Ja gut, also ich wollte jetzt weder, also ich meine, ich würde ja behaupten, weil du den Satz eröffnet hast, ihr habt ja auch ein bisschen was auf der Kurzstrecke zu tun. Ich würde ja sogar andersrum behaupten, die Kurzstrecke ist ja, hat man ja viel mehr zu tun, oder? Also es ist ja, das ist ja, sagen wir mal, von der Beanspruchung dessen, was man, also du bist ja irgendwie auch immer so ein bisschen auch schon mental in der Flugbereitung, für, Flugvorbereitung für den nächsten Flug immer ein bisschen mit drin gefühlt, ja. Und deswegen, das ist, aber gut, ist ja auch egal. Ich bin ja weder Langstrecken- noch Kurzstreckenpilot. Ich navigiere euch nur sicher und schnell und also safe, orderly and expeditious.
Wofür wir sehr dankbar sind.
Jawohl. Deine Kollegen morgen, und du. Ab nächste Woche dann wieder, ja, offiziell. Genau. Gut, ja.
Ich überlege gerade, was ich hier als nächstes für Flüge habe. Ich habe jetzt einen Tunis-Nachtflug. Dann habe ich Salzburg, das ist auch die falsche Richtung. Ja, nee, wenig, wo ich bei dir durchkomme in nächster Zeit. Schade, aber vielleicht ergibt sich ja.
Vielleicht fliege ich ja irgendwann mal wieder mit. Was.
Ja, genau.
Ist ja auch, nett. Auch schön. Aber ja. Ohne Layover dann. Gerne. Ja. Ja. Wenn ich wieder so viel arbeite, ist das dann besser,
ja,
ohne Layover. Das
stimmt. Ist ja auch schon. Wir haben so ganz interessante Ziele, was mich zu dem nächsten Thema bringt. Wenn du keine Fragen mehr hast.
Ja, Tim, dann habe ich jetzt dich absolut ausgefragt mal wieder. Ich habe dich mal wieder vollkommen unvorbereitet in die Höhle des Löwen gestoßen und du musstest mir Rede und Antwort stehen. Ich habe, meine Fragen sind aufgebraucht, ich habe nichts mehr mitgenommen.
Ich habe tatsächlich was mitgebracht, nämlich mein schönstes Winterferienerlebnis sozusagen, beziehungsweise zwei interessante Begebenheiten, die ich erlebt hatte. Das eine war etwas, was eigentlich ähnlich war wie dieser Krakau-Fall, nur dass ich selber in dem Flieger saß, der dort landen wollte. Das war nicht Krakau in meinem Fall, sondern Sarajevo. Auch ein Flugplatz, wo es im Winter sehr viel Nebel gibt. Der liegt da in so einem Talkessel oder am Ende von einem Talkessel. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Der Anflug ist auch unter Umständen anspruchsvoll, nämlich je nachdem, wie das Wetter ist. Und auch wie der Wind ist, weil nur von einer Richtung ist der Flughafen in einem Standardverfahren anfliegbar. Für die andere Richtung muss man so einen sogenannten Circling oder einen Visual fliegen, also einen engen Kreis um den Flughafen, um dann von der anderen Seite her zu landen, weil von der anderen Seite eben keine Landemöglichkeit mit einem langen Anflug, wie man das sonst eigentlich gerne machen, besteht. Und auch wenn ich normal anfliege und ich muss durchstarten und ich habe vielleicht einen Triebwerksausfall, auch da muss ich mir vorhin sehr gute Gedanken gemacht haben, wie ich damit umgehe. Naja, in unserem Fall war jetzt eben das Thema Wetter das Kritische und wir haben schon bei der Flugvorbereitung gesehen, dass da Nebel ist und auch der Flughafen Sarajevo, der hat eine Mindestsicht von 550 Metern, die ich brauche, um da anfliegen zu können, also sogenanntes Grad-1-Wetter. Aber die Wettervorhersage oder der Wetterbericht war so, dass aktuell nur 300 Meter Sicht gemeldet wurden. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Flugvorbereitung gemacht haben, war eben noch keine Landemöglichkeit gegeben. Aber die Wettervorhersage war eben so, dass es sich im Laufe der Zeit auflockern würde. Und deswegen sind wir losgeflogen, haben aber ordentlich Treibstoff mitgenommen, um eben zum einen Warteschleifen fliegen zu können und zu warten, bis sich das Wetter bessert. Oder aber auch, wenn es sich eben doch wieder erwarten, nicht bessert, weil Meteorologie ist halt auch keine exakte Wissenschaft. Da geht es letztlich auch nur um Vorhersage, Wahrscheinlichkeiten, dann zu einem Ausweichflughafen zu fliegen.
Darf ich mal was fragen? Würde das dann operationell nicht sogar Sinn machen, zu sagen, wir starten eine halbe Stunde später?
Auch das kann man machen, genau. So haben die das im Falle von Krakau gemacht, wobei da war eben der Slot maßgeblich. Aber in unserem Fall war es eben so, dass es durchaus wahrscheinlich war.
Das hätte auch klappen können vielleicht, man weiß es nicht.
Und dann, genau, dass es eben wahrscheinlich war zur vorhergesehenen Landezeit, dass das Wetter eben schon gut genug ist, dahin zu fliegen. Genau, und deswegen sind wir losgeflogen, aber trotzdem eben mit einer ganzen Menge Apps Sprit dabei.
Wie viel war das dann in dem Fall, eine Stunde oder was?
Wir hatten mehr als eine Stunde sogar dabei, genau, um eben wirklich Wartestein fliegen zu können. Und so kam es dann auch, also wir sind angekommen und das Wetter war immer noch so, dass die Sicht, glaube ich, 300 Meter betrug. Und dann sind wir in die Warteschleife geflogen, haben aber auch schon mal parallel mit unserer Verkehrszentrale Kontakt aufgenommen, um mit denen eben abzustimmen, wo sie uns denn am liebsten hin hätten, falls wir nicht in Sarajevo landen könnten. Da standen dann Zagreb und Belgrad zur Auswahl, die auch beide gut gewesen wären, für uns anzufliegen. Und dann am Ende haben wir aber dann tatsächlich nach, ich glaube, 2 Runden in der Warteschleife tatsächlich die Information bekommen, dass die Sichtweite jetzt 800 Meter betrüge, also mehr als die geforderten 550, und wurden dann auch direkt für den Anflug freigegeben und konnten dann auch landen. Es war sehr interessant, weil es war wirklich so, also das eine ist ja die Sicht, die wir haben müssen, auch um wirklich den Anflug beginnen zu dürfen, die muss also mindestens der geforderten Sicht sein. Beziehungsweise an einem bestimmten Punkt muss eben diese Sicht gegeben sein, sonst müssen wir den Anflug abbrechen. Und zum anderen gibt es ja dann gerade bei Nicht-Low-Vis, also bei Nicht-Cut-3, wo wir eine automatische Landung auch bei Nullsicht machen dürfen, gibt es ja immer eine Entscheidungshöhe. Und in dem Fall sind es 200 Fuß. Das heißt, in 200 Fuß muss ich als verantwortlicher Luftfahrzeugführer dann auch entscheiden, ob wir landen können oder nicht. In dem Sinne, dass wir eben Lichter sehen müssen, die wir eindeutig dem Anflug Verfahren beziehungsweise an der Landefeuerung oder der Landebahnbefeuerung zuordnen können. Und wenn wir das eben nicht sehen, müssen wir durchstarten. Und bei uns war es dann tatsächlich so, dass wir dann gerade in der entscheidenden Höhe die ersten Lichter gesehen haben und dann auch landen konnten. Und das ist natürlich dann auch recht anspruchsvoll, weil du musst dann relativ schnell umschalten vom Blick auf die Instrumente, auf den Blick nach draußen. Es war, glaube ich, auch schon dunkel oder es war schon am späten Nachmittag, wenn ich mich nicht irre. Und natürlich sehr, sehr neblig und es war nicht viel zu sehen und es ging natürlich auch alles sehr schnell. In 200 Fuß haben wir noch ungefähr, lass mich kurz überlegen, 15 bis 20 Sekunden bis zur Landung, also es ging dann alles auch relativ schnell und wenn da noch ein bisschen Wind ist, müssen wir aufpassen, dass wir nicht verdriftet werden und dann eben trotzdem den Flieger natürlich sicher in der sogenannten Touchdown-Zone, also Landezone, aufsetzen und auch immer bereit sein, wenn doch irgendwas nicht passt, aus welchem Grund auch immer, durchzustarten. Und das eben gerade in Sarajevo natürlich nicht ganz ohne mit den Bergen im Hintergrund. Es hat dann alles geklappt, wir sind gelandet und ich habe dann beim Aussteigen mich, wie immer, wenn es die Zeit erlaubt, gleich an die Tür gestellt, aber auch von unseren Kolleginnen in der Kabine gehört, dass die Gäste sehr erleichtert waren, dass wir dann doch in Sarajevo landen konnten und sie dann da alle aussteigen durften und nicht irgendwie mit dem Bus von irgendwo anders dann nach Sarajevo gebracht werden mussten oder vielleicht auf einen Anschlussflug dann umgebucht werden würden. Genau, das war dann ganz schön, dass wir dann doch landen konnten.
Ja, das klingt auch, also ich hatte ja noch nie eine Ausweichlandung, ich hoffe, das bleibt auch so, aber von Zagreb nach Sarajevo mit dem Bus, das würde ich dann auch nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss.
Da wird dann wahrscheinlich eher ein Flug eingesetzt, genau, aber es, ja.
Und, aber das ist interessant, das heißt tatsächlich, du, mit diesen 500 Metern Sicht, du darfst deinen Anflug halt beginnen mit einer Mindestvoraussetzung von 500 Metern Vorwärtssicht. Was wäre denn, wenn sich während des Anflugs, also ich meine, das messt ihr ja nicht. Tatsächlich, ihr messt ja gar nichts, ihr fliegt ja dann einfach an und dann gibt es ja dann quasi der nächste Check, um zu sagen, setzen wir den Anflug jetzt fort, ist dann erst bei 200 Fuß oder würde das quasi irgendeine Bedingung geben?
Es gibt noch eine Bedingung, also wir dürfen den Anflug tatsächlich immer anfangen. Wir haben aber die kritische, oder nicht kritisch, das falsche Wort, wir haben aber eine Höhe von 1000 Fuß über der Platzhöhe, wo die Mindestsicht im ersten Landebahndrittel gegeben sein muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir den Anflug abbrechen. Okay. Und da fragen wir entweder nochmal nach oder wir nehmen eben die letzte gemeldete Sicht vom Tower. Also wenn man für so einen Anflug freigegeben wird, dann kriegt man auch regelmäßig die Sichtweite natürlich durchgegeben, die misst ja
der
Tower.
Diese drei Messungen, ne? Ende der Bahn, Mitte der Bahn,
in der Regel
Ende
sind
der
Bahn, drei Messungen, genau, okay. Ja, genau.
Und die würdet ihr dann quasi, kriegt ihr ja quasi live ausgelesen, wobei es kommt auf das System an. Manche kriegen das ja live ausgelesen, manche haben quasi ein System, was sich alle Minute aktualisiert oder so. Das heißt, das ist eine Schwelle bei 1000 Fuß, die ihr nochmal habt.
Genau.
Aber jetzt mal ganz blöd gesagt, es könnte null Sicht sein, vertikal wie Vorwärtssicht. Ihr dürftet einen Anflug starten, wenn der Flughafen kein Cut 3B hat. obwohl ihr sicher sein könnt, mit Dull-Sicht könnt ihr nicht landen.
Genau.
Und müsstet den dann bei 1000, ihr müsstet den bei 1000 Fuß abbrechen. Es gibt keine...
Genau, deswegen war auch unsere Strategie, wir bleiben so lange in der Warteschleife und auch in der hohen Warteschleife, weil da ist der Treibstoffverbrauch einfach geringer und wir sind auch flexibler, irgendwo anders hinzufliegen, wenn es wirklich nicht besser wird. Deswegen bleiben wir da so lange, bis wirklich die Sicht so ist, dass es auch Sinn macht, den Anflug anzufangen, weil es macht ja keinen Sinn, den Anflug anzufangen und dann doch bei 1000 Fuß wieder abzubrechen.
Mir hat gerade jemand erzählt, dass beim Fliegen mit der Minimum Clean Speed der Treibstoffverbrauch unabhängig von der Höhe ist, weil aufgrund der höheren Höhe die Geschwindigkeit, die man fliegt, höher ist, der Luftwiderstand zwar niedriger und also das wurde mir, das war auf, ja. Und zwar diese Besonderheit des Minimum Clean Speed Fliegens, dass es tatsächlich vom Spritverbrauch keinen Unterschied macht. Hast du da Zahlen zufälligerweise? Weil ich denke auch immer, wenn du ein Holding fliegen musst, kannst du auch gerne bei mir in 34.000 Fuß dein Holding fliegen, statt in 7.000 Fuß, weil nun mal der Spritverbrauch normalerweise pro 1.000 Fuß 2% niedriger ist. Aber dadurch, dass man so langsam fliegt, also mit so einer Konfiguration, wo man so langsam fliegt, könnte das sein. Das wurde mir von einem Kollegen erzählt, ja.
Das schaue ich mir nochmal an.
Das schaust du mir nochmal an. Da, danke. Dann haben wir nächstes Mal auf jeden Fall eine Antwort darauf, ja.
Genau. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, oben zu bleiben, weil du einfach flexibler bist, um woanders hinzufliegen. Bevor du runtergehst und wieder hochgehst, da verbrauchst du wirklich viel Sprit.
Ja.
Und was du jetzt ansprichst, ist die Minimum Clean Speed, also das ist die Mindestgeschwindigkeit, ohne die Klappen gesetzt zu haben, wo eben der Treibstoffverbrauch am geringsten ist.
Bei der Green Dot Speed ist der Treibstoffverbrauch am geringsten, oder?
Das ist die Minimum Clean Speed.
Ist es die Minimum Clean Speed? Ich dachte, die kann sich je nach unter Umständen auch unterscheiden.
Unter welchen Umständen soll es sich unterscheiden?
Das weiß
ich. Oder was sollte sonst die Green Dot Speed sein? Das ist die.
Die Green Dot Speed ist die Minimum Fuel. Also quasi die, also jetzt mal blöd gesagt, die, wo du dann am wenigsten Treibstoff verbrauchst. Und die Minimum Clean Speed ist unter Umständen zwar langsamer, aber der Treibstoffverbrauch ist höher. Aber du musst noch keine Klappen setzen. Kann das da nicht? Also ich bin nicht der Airbus-Pilot, ne? Du, also sorry, dass ich dir da jetzt.
Ja, das ist auch weniger Airbus. Das ist mehr Aerodynamik im Allgemeinen. Bei Airbus heißt es eben Green Dot Speed. Aber es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, wo zum einen der Treibstoffverbrauch per se geringsten ist, aber eine andere Geschwindigkeit, wo die Specific Range am größten ist, also wo ich quasi
weitesten mit meinem Treibstoffverbrauch komme. Ja, stimmt, das gibt dann auch noch. Das gibt es dann natürlich auch noch, ja.
Und
ja,
das ist eine Unterscheidung. Ich würde aber vorschlagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Ja.
Dann können wir das mal das ausführlicher besprechen.
Grüner Punkt, also Green Dot Speed ist die beste Geschwindigkeit im Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand.
Genau.
Das ist eine Definition, die ich jetzt von einer Airbus.com-Seite habe, beim ersten Anklicken eines Suchergebnisses auf Google. Das ist ein Airbus Manual Procedures. Ich weiß nicht, was das für ein Teil ist. Es ist jedenfalls Airbus.com. Warte kurz, da. Definition. GD ist die Engine Out Operating Speed in Clean Configuration. It corresponds to the speed that allows the highest climb rate gradient with one engine operative in clean configuration.
Das ist jetzt welche, die Green Dot Speed?
Ja, ist ja was ganz anderes.
Aber du hast natürlich recht, ich hatte jetzt gerade einen kleinen Denkfehler. Die Minimum Clean Speed ist die geringste Geschwindigkeit, die ich noch fliegen kann, ohne Klappen fahren zu müssen. Aber die Green Dot Speed ist eben die, wo ich den geringsten Treibstoffverbrauch habe. War das das, was du vorhin gesagt hattest?
Ja.
Ja, genau.
Ja,
dann kann ich das bestätigen. Ja. Genau.
Okay.
Ja.
Okay. Gut.
Und jetzt die Frage, ob das mit der Höhe sich ändert, ist eine gute Frage. Natürlich fliege ich dann tatsächlich schneller, weil ich ja weniger Auftrieb habe, weil die Luft dünner ist. Aber ob ich dann tatsächlich auch weniger Treibstoff verbrauche, das können wir nochmal fürs nächste Mal uns aufheben und anschauen.
Aber gut, so oder so würdest du ja in einem Holding bei Sarajevo konkret auch, das ist ja der Gedanke, den ich eingebracht habe, ist ja für einen Flieger, der ein Holding fliegt, einmal oder zweimal und danach landet.
Ja.
Aber in Sarajevo ist ja auch eine realistische Möglichkeit, dass du ein Holding fliegst und danach woanders hinfliegen musst.
Genau.
Und dafür musst du ja wieder steigen. Und den Sink- und den Steigflug, das ist ja, dann kannst du ja quasi durch kein Holding der Welt ausgleichen.
Genau.
Den musst du ja irgendwie. Das bedeutet, in diesem Fall ist es sinnvoller, höher ein Holding zu fliegen als niedriger. Weil ich weiß zum Beispiel von den ganzen Piloten, die morgens vor 5 nach Frankfurt kommen, wo der Flughafen noch nicht auf hat, die möchten gerne so nah wie möglich am Platz ihrer Holdings fliegen, weil da gilt halt einfach die Prämisse first come, first served.
Mhm.
Das heißt, wenn der irgendwo in Berlin noch Holdings fliegt, ist er halt einfach Siebter in der Warteschleife und kann dann als Siebter landen. Und das ist dann immer leider ein bisschen traurig, aber die fliegen dann so schnell wie möglich zum Flughafen, der hat noch nicht auf und dann fliegen sie ihre Holdings, ja.
Mhm.
Aber gut, es gibt dann von der Gesamt Ökonomie Sinn. Aber gut.
Ja. Und das Zweite, was ich erlebt habe, das war jetzt im neuen Jahr. Ich habe mal wieder einen weiteren exotischen Flughafen zu meiner Airport-Sammlung hinzugefügt, wo ich hinfliegen durfte. Nämlich den schönen Trelator-Code Romeo Victor November.
Du kommst immer mit Sachen. Es ist irgendwo im Norden, oder?
Genau, es ist Norwegen. In Nordfinnland, es ist Finnland. Rovaniemi. Und okay. Zwar war ich ja schon in Ivalo und in Kuusamo und jetzt durfte ich auch mal nach Rovaniemi fliegen. Und die Besonderheit von diesem Flughafen ist, dass er wirklich direkt am Polarkreis liegt. Also der Polarkreis, der läuft eine Kilometer südlich vom Flughafen durch die Stadt. Und weil das so ist, hat sich die Marketingabteilung der Stadt Rovaniemi gedacht, das ist ja ganz schön, da muss doch eigentlich der Weihnachtsmann wohnen. Und deswegen gibt es da direkt auf dem Polarkreis, quasi in der Nachbarschaft vom Flughafen, ein Santa Claus-Dorf, wo nach finnischem Glauben oder nach Meinung der Stadt Rovaniemi der Weihnachtsmann wohnt. Und tatsächlich hatten wir einige Passagiere dabei, die nur deswegen reingeflogen sind. Die wollten nämlich den Weihnachtsmann dort an seinem Heimatort besuchen. Zwar schon im neuen Jahr. Trotzdem läuft da, glaube ich, die Marketingmaschinerie auf Hochtouren. Und die anderen oder die meisten, die dorthin fliegen, gehen aber natürlich dorthin, um Wintersport zu betreiben. Also im Anflug kann man auch schön so ein paar beleuchtete Skipisten sehen, weil cool. Es ist ja im Winter dort relativ dämmerig. Ich war erstaunt, wie hell es dann doch war, aber die Skipisten waren schon gut beleuchtet. Wir sind da gegen Mittag gelandet und die Sonne stand so ein paar Grad im Horizont. Das hat gereicht, dass es hell genug war. Und so sind wir da am Polarkreis gelandet. Und wir haben was gesehen, was ich vorher noch nie gesehen hatte. Wir hatten uns alle irgendwie überlegt, können wir Polarlichter sehen oder nicht? Wir haben keine Polarlichter gesehen, dafür war es einfach zu hell. Aber was wir gesehen hatten, waren Perlmuttwolken. Also Wolken, die so in ganz verschiedenen Farben gerade so an den Rändern geschillert haben, wie so Perlmuttmuscheln innen drin. Und wir haben dann mal geguckt, was das ist für ein atmosphärisches Phänomen. Und das ist tatsächlich was, was normalerweise nur in höheren Breiten, sogar wohl teilweise nur über 80 Grad Nord oder Süd, und wir waren ja eigentlich erst bei 66,5 gewesen, auftritt und auch nur in hohen Atmosphärenschichten über irgendwie 20.000 Meter Höhe, also cool. Über 20 Kilometer Höhe. Und wenn die Luft eben sehr, sehr kalt ist, was es eben da der Fall ist. Und das sah sehr schön aus. Also gibt auch Bilder im Internet, wer sich das mal angucken möchte. Und wir haben das live gesehen und das war dann unser Mitbringsel vom Polarkreis. Schöne Eindrücke von Perlmuttwolken.
Ja, das sieht cool aus, das Zeug. Ich gucke sie mir tatsächlich gerade an. Die sehen irgendwie abgefahren aus. Cool.
Ja. Schön. Genau. Also auch nach über 20 Jahren Fliegerei gibt es so wieder neue Erlebnisse, die ich mitnehmen darf und über die ich mich sehr freue und die mich jedes Mal wieder neu motivieren,
fliegen zu gehen. Und die Polarlichter, kann man die immer mal wieder aus Flugreisen sehen? Also gerade als du auf der Langstrecke geflogen bist du ja immer wieder quasi in so weiten nördlichen...
Da habe ich sie öfters gesehen. Man kann sie auch am Boden sehen, wenn es dunkel ist. Also gerade in diesen Breiten. Es war ja auch letztes Jahr im Frühjahr, konnte man ja sogar hier bei uns bis nach Deutschland Polarlichter sehen. Aber so richtig eindrucksvoll sind sie natürlich in den höheren Breiten. Und vor allem im Winter natürlich gut zu sehen, weil es da oben dann ja sehr lange dunkel ist. Da wird es ja kaum hell tagsüber. Sehr zu empfehlen. Wirklich ein sehr schönes Naturschauspiel.
Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Mal gucken, wann ich mal da im Norden bin. Mich zieht es ja immer eher in den Süden, da wo es warm ist.
Also es war jetzt nicht der nördlichste Flughafen, wo ich war. Das war tatsächlich Ivalo. Die werben auch damit, der nördlichste Flughafen der Europäischen Union zu sein. Es gibt noch Tromsø, das ist noch ein bisschen nördlich, aber das ist Norwegen und damit nicht in der EU. Und da fliegen tatsächlich viele hin, vor allem wegen der Nordlichter, die man da sehen kann.
Und du warst doch auch irgendwie in Sibirien oder in Alaska oder so noch nicht an einem nördlicheren Flughafen. Das ist tatsächlich dein nördlichster Flughafen, ist Ivalo?
Ivalo war der nördlichste Flughafen, wo ich war. Vielleicht nicht der nördlichste Punkt, wo ich tatsächlich mal war, auch in der Luft. Da müsste ich nochmal gucken, wobei das wahrscheinlich auch
gut hinkommt. Bist du nie über den Nordpol geflogen?
Über den Pol direkt bin ich nicht geflogen.
Okay, weil das gibt ja, wir kriegen momentan ja immer mal wieder aufgrund der Geschichte, dass viele Airlines nicht mehr durch den russischen Luftraum fliegen können,
ja.
Kriegen wir Flieger, die fliegen von Tokio nach München und klassischerweise kommen die ja egal aus welcher Himmelsrichtung, aber nicht aus dem Norden und die kommen momentan aus dem Nordwesten, also aus der Richtung, wo normalerweise die amerikanischen Flugzeuge zu uns kommen. Um nach München zu fliegen, gibt es ab und zu auch mal plötzlich eine Tokio-München-Lufthansa, was auch sehr interessant ist, ja. Aber so ergeben sich dann halt ganz neue Flugrouten.
Also ich bin schon über Nordgrönland geflogen. Kann gut sein, dass ich da schon weiter nördlich unterwegs war. Doch, ich glaube, da war ich auch weiter nördlicher als 80 Grad Nord. Und Ivalo, müsste jetzt mal gucken, wo der genau liegt, aber das ist schon auch.
Ich gucke nach. Warte.
India, Victor, Lima.
Ivalo. 68 tatsächlich Nord.
Ivalo?
Nur 68 Ivalo ist 68 Nord. Flughafen Ivalo, Echo Foxtrot India Victor?
Ja.
68 genau. Nord, 36 Sekunden, 39 Minuten. Sagt man das auch bei den Nordgreiten? Ja, ne?
Stimmt, ja, genau. Ja, und du hast recht, natürlich, genau, wenn Rovaniemi auf, auf 63,5 liegt, ja, dann ist es nicht mehr so weit nach Iverlo. Genau. Da kommt noch Cusamont und Kittilä gibt es auch noch. Da wird auch hingeflogen im Winter. Genau, aber ich bin tatsächlich schon auf 80 Nord geflogen, genau. Deswegen habe ich wahrscheinlich die Zahl gerade im Kopf. Oder war ich eben in der Luft und das war über Nordgrönland auf dem Weg nach Nordamerika.
Gut, wunderbar.
Genau.
Dann?
Eine Stunde ist rum.
Eine Stunde ist gerade rum, ne? Genau, aber in der Aufnahme, ich glaube, wenn wir das zusammengeschnitten haben, dann sind es eher so 55 Minuten, die rum sind.
Ist auch gut.
Wunderbar. Genau. Dann ist das unser Debüt im neuen Jahr. Sorry, dass die Folge ein bisschen später rauskommt als normal geplant, aber wir haben es nicht früher geschafft. Vielen Dank, Tim. Schön, dass wir uns wieder zusammenfinden konnten. Hat Spaß gemacht.
Danke auch dir, Seid.
Sorry für die unangekündigte Fragensession. Ich werde nächstes Mal nochmal unangekündigte Fragen mitbringen.
Mach das. Ich hoffe, ich konnte sie zufriedenstellend beantworten.
Ja, absolut. Ich habe viel dazu gelernt. Mal gucken, was ich nächstes Mal dazu lerne. Aber da kann ich ja vielleicht wieder ein bisschen von meiner Arbeit berichten. Darüber konnte ich ja die letzten Monate wirklich nicht viel berichten.
Sehr gerne. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich freue mich auch sehr, dass es bei dir jetzt wieder weitergeht.
Ja, nun denn. Vielen Dank dir, habe ich ja schon gesagt. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen oder Wünsche oder Ideen oder was auch immer habt, die E-Mail-Adresse ist podcast@radar-contact.de. Hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns aus unseren Mikrofonstudios melden. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss und danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao. Macht's gut.